Liebe Gemeinde, das Wort, das am häufigsten heute Morgen in Astrids Einleitung vorkam, war Freude. Und das ist auch das Hauptwort meiner Predigt. Freude, damit beschäftigen wir uns zurzeit ja in einigen Hauskreisen, leben mit Visionen, eine Sicht dafür zu bekommen, dass Gott uns zur Freude erschaffen hat. Damit er sich an uns freuen kann und wir uns über ihn freuen dürfen. Und auch der Psalm, um den es heute Morgen gehen wird, haben wir schon vorhin in einer etwas moderneren Übersetzung gehört. Dieser Psalm lässt mich immer wieder neu staunen, auch jetzt, wo ich mich neu mit ihm beschäftigt habe. Was für ein Gott ist es, den wir kennen, der uns liebt und an dem wir Freude haben dürfen, dem wir Freude bereiten dürfen. Lass dir den Mund wässrig machen heute Morgen, Gott zu loben und zu preisen, wozu wir ja nach der Predigt dann ausgiebig Gelegenheit haben werden, mit Liedern, mit unseren persönlichen Gebeten, indem wir ihm miteinander die Ehre geben. Den Mund wässrig macht es den Israeliten ganz buchstäblich, wenn sie sich zu einem Festmahl des Lobes und des Preises und der Anbetung Gottes zusammenfanden. Dazu später noch mehr. Ich möchte uns zunächst einmal noch einmal den Psalm 100 vorlesen, so wie er in der Luther-Übersetzung uns wahrscheinlich am geläufigsten sein dürfte. Psalm 100, ein Psalm zum Dankopfer. Jaucht dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geh zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Güte währt ewig, seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Mit diesem Psalm werden wir alle dazu eingeladen, vor Gott zu jubilieren. Hurra für Jesus, hurra für Gott. Dazu sind wir in diesem Psalm aufgerufen, denn das heißt, jaucht dem Herrn alle Welt. Was heißt jauchzen? Wo und wann jauchzen wir? Das Wort kommt von Juhu rufen. Juhu, Juharasa. Gott jauchzen, Juhu, Gott. Ihn zuzujubeln. Aber tun wir das auch für Gott? Irgendwie kennen wir das eher außerhalb unseres Glaubenslebens, also unserer Gottesdienste. Also das Fußballstadion, wenn ein Tor fällt, da wird laut gejucht und gejubelt. Oder wenn im Wintersport jetzt jemand beim Biathlon gewinnt und man voller Spannung ist und dann löst sich die Spannung in lauten Jubel für diesen, der dann nun diesen Sieg, der errungen hat, aber dem Herrn Juhu rufen, dann sind wir irgendwie fast alle doch sehr zurückhaltend. Aber diese Jauchzer, von denen hier, zu denen wir aufgefordert werden, dieser gilt Gott, gilt dem Gott Israels. Und an wen richtet sich dieser Aufruf? Jauchzt dem Herrn alle Welt? Wie gesagt, er richtet sich an alle Welt, alle Völker der Erde werden hier aufgerufen, diesem Gott zuzujubeln. Nicht nur alle an Israel. Es gibt zahlreiche Hinweise im Alten Testament darauf, dass die Erwählung des Volkes Israel nur ein Schritt auf dem Weg ist, um alle Völker für sich zurückzugewinnen, damit alle Völker diesem Gott Lob und Dank sagen und voller Freude ihm zujubeln können. Alle Menschen dieser Erde sollen in das Lob Gottes einstimmen, in das Lob dieses Gottes, der Israel zu seinem Volk erwählt hat. Der Psalmbeter des Psalm 100 fasst dies ins Auge, ruft mit prophetischem Scharfblick alle Völker der Welt auf, den Gott Israels zuzujubeln. Oder später heißt es mal Psalm 89, wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Angesichts wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich. Das sind irgendwie andere Töne, als wir sie oft mit Lob und Anbetung verbinden, oder? Ist dein Leben schon ein Teil dieses Lobes Gottes geworden, von dem hier der Psalmist spricht? Und was sollen wir tun? Dient dem Herrn mit Freuden. Eine Einladung zum Gottesdienst, der von der Freude Gottes geprägt ist, wie wir auch heute Morgen schon spüren dürfen. Und das bedeutet, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wer lädt denn zu diesem Gottesdienst ein? Ich glaube, dass das Volk Israel ist, es ist, der zu diesem Lob einlädt, der Gott, zu Gott zu kommen. Der Gott Israels ist der, der angebetet werden soll, und Israel lädt die Völker der Welt ein, seinen Gott, den allein lebendigen Gott, anzubeten. Dürfen Sie dabei doch eine Freude kennenlernen, die Ihnen bei Ihren Göttern aus Ihren eigenen Religionen weitgehend unbekannt ist? Ruft ein Gott irgendwo anders, zu dem wir aufgefordert werden, voller Jubel und Freude direkt vor sein Angesicht zu kommen? In dieser Einladung wird ein tiefes Geheimnis erkennbar. Es erinnert daran, wie orientalische Herrscher zur Audienz eingeladen haben und dann die Menschen, die eingeladen waren, in seinen Hof kamen. Wenn so also einer der Gäste zu einem großen orientalischen Herrscher eingeladen wurde und in den Raum kam, wo er residierte, dann musste er seine Blicke abwenden. Er durfte nicht in das Angesicht, in die Augen dieses Herrschers blicken. Er durfte nicht ihm ins Gesicht sehen. Hätte er es getan, wäre das Majestätsbeleidigung gewesen, eine Anmaßung, und hätte den Tod des Betreffenden sofort zur Folge gehabt. Da waren nämlich Leute, die haben aufgepasst, dass sie alle ja auf den Boden guckten und keiner sich traute, dem ins Gesicht zu sehen. Aber ist Gott nicht noch viel größer als jeder orientalische Herrscher? Noch viel heiliger, noch viel reiner, dass eigentlich kein Mensch vor ihm bestehen kann? Darum empfinde ich bei diesem Psalm so dieses Staunen. Das Staunen darüber, dass es unverblümt heißt, kommt vor sein Angesicht. Ausgerechnet zu ihm dürfen wir aufblicken, zu diesem Gott aufschauen, ohne Angst zu haben, sterben zu müssen. Alles hängt aber von dem ab, worauf Vers 3 zielt. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Die Menschen anderer Völker sollen zur Klarheit darüber kommen, dass der Gott Israels der allein wahre Gott ist und ihre eigenen Götter nur Götzen und böse Geister. Hier erklärt sich, weshalb Psalm 100 so sehr den gnädigen Gott besingt, der Grund zur größten Freude ist und nicht zur Angst. Die sogenannten Götter anderer Völker sind meistens unberechenbar, rachsüchtig, oft grausam, die Angst einjagen. Es wird in diesen Religionen, diese Götter, eine Angst erzeugt vor Gott, der Menschen als Sklaven hält, der die klein macht, dass sie sich nicht entfalten können, dass sie nicht aufschauen dürfen, dass sie nicht froh werden können. Die Angst macht Menschen zu Sklaven dieser Götter, und damit haben sie nichts zu lachen. Demgegenüber steht der Gott Israels. Er ist auch ein heiliger Gott, von aller Sünde getrennt, genauso aber auch ein barmherziger und ein liebevoller Gott. Denn Jahwe, der Gott Israels, ist der, der Israel aus der Sklaverei herausgeführt hat, aus der Unterdrückung in Ägypten, aus der Sklaverei auch durch die Götter, die in Ägypten das Sagen hatten, die dadurch entstand. Frei werden von dieser bedrückten Religion, frei werden von der Sklaverei zur Freiheit zu gelangen, in die Freiheit hinauszuführen, das war das Ziel Gottes mit seinem Volk Israel. Gott ist ein Gott, der nicht versklavt, sondern der frei macht. Nicht der Angst erzeugt, sondern Freude auslöst. Und daraus entsteht eine tiefe Freude, die in Dank, in Anbetung und Lob mündet und hineinführt. Denn was bedeutet der Gottesname Jahwe? Ich bin da. Ich bin für euch. Und dieser Ich bin ist letztlich ein Hinweis auf Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Gott ermöglicht uns, dass wir uns vor ihm freuen, dass wir jubilieren dürfen vor seinem Angesicht. Dazu ist Jesus der Erlöser der ganzen Menschheit geworden, um alle Menschen dahin zu bringen. Gott, das ist das Zweite, freut sich, wenn unser Leben ein Dankopfer wird. Gott wollte zunächst seinem Volk Israel ganz buchstäblich den Mund wässrig machen, ihn zu loben und zu preisen. Darauf weist uns die Überschrift dieses Psalms hin. Da steht nämlich ein Psalm zum Dankopfer. Das Dankopfer ist eines der fünf großen Opfer in Israels, wie es im dritten Buch Mose Kapitel 1 bis 7 ausführlicher beschrieben wird. Ein Dankopfer heißt, dass ein Geber von seiner Herde ein Opfertier mitbrachte und es seinem Gott zum Dank in den Tempel führte. Nun geschahen drei Dinge mit diesem Opfer. Und ich gebe zu, es wirkt auch auf mich fremdartig, was wir dazu lesen. Und deshalb lesen die meisten noch drüber weg, weil sie sagen, das ist mir zu blutig, das ist mir zu komisch, damit kann ich nichts anfangen. Ich möchte versuchen, deutlich zu machen, was es mit dem Dankopfer auf sich hat, welche Bedeutung das hat, welchen Zugang wir zu diesem finden, was uns da in der Bibel berichtet wird. Zunächst einmal hat der diensthabende Priester das Blut des geopferten, des getöteten Opfertiers aufgefangen und es rundherum an den Brandopferaltar gesprengt, der im Vorhof Israels sich befand. Warum? Jeder Mensch hat durch seine Schuld vor Gott den Tod verdient. Niemand von uns kann so, wie er ist, vor dem Angesicht Gottes erscheinen. Es sei denn, ein anderer tritt man sein Leben für ihn ein. Ein anderer stirbt an seiner Stelle, damit er von seiner Schuld frei in die Gegenwart Gottes hineinkommen kann. Das Blut dieses Opfertiers, das an den Altar gesprengt wurde, ist ein Sinnbild für das Blut Jesu, der unsere Schuld tilgt, damit wir mit reinem Gewissen und mit Freude und Zuversicht vor das Angesicht Gottes überhaupt gelangen können. Das Blut Jesu hat uns mit Gott versöhnt, uns mit Frieden Gottes beschenkt. Und nur darum, nur um Jesu Willen, können wir mit jubelnder Freude vor Gottes Angesicht erscheinen, ihn zu loben und zu preisen. Darum begann das, was mit dem Dankopfer zu tun hat, mit diesem Blutversprengen an den Altar Gottes, den Brandopferaltar. Ein zweites. Das Tier wurde aufgeschnitten, so wie man ja auch ein Tier zubereitet, damit man es verzehren kann. Und nun geschieht etwas Merkwürdiges. Die inneren Fettpartien dieses Tieres und auch die Nieren wurden abgelöst, auf den Altar Gottes gelegt und damit Feuer verbrannt. Eine eigentlich uns völlig unverständliche Handlung, aber sie hat eine sehr tiefe innere Bedeutung. Denn die Fettteile in diesem Opfertier symbolisieren das Innere, das Wertvolle, das Kostbare des Opfertiers. So wie in früheren Zeiten der Wert eines Tieres, das verkauft wurde, darin bestand, dass es eine möglichst dicke Fettschicht hatte. Das Fett war früher das Kostbare und der Wert des Tieres bemaß sich an seinem Fett. Etwas noch ein Vergleich damit, dass diese inneren Fette, das Innere, das Wertvolle am Opfer gewesen sind. Und die Nieren galten als Sitz der Seele, Denken, Fühlen und Wollen. Wenn also diese beiden Teile auf den Altar Gottes gelegt und mit Feuer entzündet wurden, worauf weist das hin? Wir bringen und Gott unser Bestes zum Opfer, wenn wir ihm mit Dank und Lob begegnen. Unser Innerstes, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unser Herz, uns selbst bringen wir ihm, Gott, da zum Opfer. Wir selbst sind damit Gott zum Opfer hingegeben, in liebevoller Hingabe an ihn. Gott zu loben und zu preisen heißt für uns auch dasselbe, dass wir unser Bestes, unser Innerstes, unser Herz vor ihn bringen, damit es im Feuer des Altars aufgeht, im Feuer der Liebe, verzehrt wird als Liebesgabe an Gott. Fasse es, wer es fassen kann. Und dann wurde das Fleisch des Opfertiers für eine gemeinsame Mahlzeit vorbereitet. Wieso? Hier ist mir das Französische zu einer Hilfe geworden. Was heißt danken auf Französisch? Ja, das hat danke, aber danken heißt rendre grâce. Rendre grâce heißt auf Deutsch, das jemand aus Gnade empfangen hat, zurückzubringen. Das Empfangene zurückzubringen. Wieso? Wenn ich jemandem danke, dann bringe ich ihm in meinem Dank das wieder zurück, was er mir geschenkt hat. In Form des Dankes gebe ich ihm, bringe ich ihm zurück, was er mir geschenkt hat. So ist es auch beim Dankopfer. Denn das Tier, meinetwegen ein Schaf, eine Ziege aus der Herde dessen, der Gott dankt, verdankt ja der Halter jetzt auch Gott. Das ist ja nicht, hat er sich nicht selbst gemacht, das ist ein Lebewesen Gottes, das Gott geschaffen, das Gott gemacht hat. Und er bringt, wenn er das Opfertier in den Tempel, vor den Tempel in den Vorhof bringt, bringt er dieses eigentlich Gott zurück und es gehört ihm sowieso. Denn er hat es ja schließlich geschaffen. Das Opfertier symbolisiert hier all die Segnungen, für die der gesegnete Gott danken möchte. Die guten Gaben, die er vor Gott empfangen hat, Gebetserhörungen, Bewahrungen, Erweisung der Gunst, der Hilfe Gottes, all das, was er bekommen hat. Das Opfertier symbolisiert all diese Segnungen Gottes, die er Gott im Tempel in seine Gegenwart zurückbringt. Die Segnungen, die wir empfangen haben, bringen wir im Danken Gott zurück. Und dann dürfen wir sie im Danken vor Gott selbst genießen. Denn die Opferstücke wurden von Priester für den Verzehr der Opfernden vorbereitet, die mit Dank für das Angesicht Gottes gekommen waren. Sie bekamen praktisch dies dann zurück und durften es miteinander und mit dem Priester, mit den Freunden zusammen essen. Es war eine fröhliche Mahlzeit. Das heißt, die Segnungen, die wir Gott zurückbringen, über diese Segnungen freuen wir uns selbst und feiern sie, feiern Gott über den Segnungen, die wir von ihm empfangen haben. Das heißt, Gott mit Danken und Loben vor sein Angesicht kommen. Zu feiern die Segnung Gottes in unserem Leben. Genau die Zeiten, die wir in Gottes Gegenwart verbringen, auch die wir nachher mit ihm verbringen, ihm zu danken, ihn zu loben anzubringen, sind genau die Zeiten, auf die diese Zeit der Opfermahlzeit der Opfernden in der Gegenwart Gottes symbolisieren. In der Gegenwart Gottes seine Segnungen, die wir bekommen haben, zu feiern. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Wir können ja nun schließlich drittens Gott mit unserem Gebet praktisch erfreuen. Geht zu seinen Toren ein mit Danken. Hier werden die Völker aufgefordert, zu den Toren Jerusalems zu kommen, um in die Stadt Gottes einzutreten, um diesem Gott Israels Ehre und Dank zu bringen. Mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben, zu den Vorhöfen des Tempels, wo sie Gemeinschaft mit Gott, mit anderen haben, die gemeinsam mit ihnen vor Gott kommen, um ihm durch ihr Lob Freude zu bereiten. Geh zu seinen Toren ein mit Danken. Warum? Einen Grund nennt der Psalmist selbst. Ihr Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das Volk Israel sollte immer wieder dankbar sich vergegenwärtigen, dass es seine Existenz allein ihm zu verdanken hat. Dass es nicht aus eigener Kraft, sondern nur aus Gottes Kraft, Gottes Volk sein kann. Mit dem Dank für Gottes Güte, Gottes Liebe bleibt es von seinem Gott abhängig und im Danken und Loben erneut es immer wieder seine Beziehung zu Gott. Paulus hat zum Danken einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er sagt den Kolossern, Kapitel 4, Vers 2, verharret im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wenn gebetet wird, dann beschleicht ein leicht Müdigkeit und Lustlosigkeit. Wenn man sich aufmacht, wenn Zeit ist, Gott zu loben, ihm zu danken, für ihn zu beten, kann es passieren, dass die Augenlider auf einmal schwer werden, aber man wird mal müde, wird abgelenkt und irgendwie will man gar nicht richtig in die Gegenwart Gottes hineinfinden. Das wissen alle, die es ernst damit meinen. Vor Gottes Angesicht zu kommen, ihm mit Lob und Dank zu erfreuen, ist ein Kampf nicht mit Fleisch und Blut. Eine Hilfe dafür ist das Danken. Vergiss nicht, was ihr dir Gutes getan hat. Wenn man sich bewusst erinnert an das, was man von Gott empfangen hat, die Gaben, die Geschenke Gottes, die er uns in der jüngeren Vergangenheit und in unserem Leben gegeben hat, darüber ins Loben und Danken zu kommen, das wirkt, dass eine Freude sich einstellt und man wieder hell wach wird und mit Freude in der Gegenwart Gottes verweilt. Im Danken dürfen wir Gottes Spuren unseres Lebens nachdenken, entdecken, wie reich er uns gesegnet hat, wie er uns fortwährend beschenkt mit seinen Gaben und seiner liebenden, fürsorgenden Gegenwart in unserem Alltag. Wir können im Gebet unsere Erfahrungen mit Gott verarbeiten, mit ihm darüber sprechen. Unsere Erfahrungen mit Gott finden nach Hause, wenn wir ihm dafür danken in seiner Gegenwart. Dann drückt sich eine Lebenshaltung aus, auf Gott ausgerichtet zu sein. Alles, was ich habe, was mein Leben ausmacht, habe ich mir nicht selbst gegeben, sondern ich habe es Gott zu verdanken, dass ich überhaupt lebe, dass ich am Morgen aufstehen kann, dass ich Arbeit habe, mein Ein- und Auskommen, dass ich mit dem Alltäglichen versorgt bin, dass ich gute Freunde, dass ich Bekannte habe und so weiter. Danke für jeden guten Morgen. Wir haben am Anfang gesungen, wofür wir alles Gott danken. Wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, dann findet es kein Ende. Und schon ist man in der Gemeinschaft mit Gott. So kommt es zu einer Grunddankbarkeit in unserem Leben, die auch tragende Kraft dann sein kann, wenn wir Schweres, wenn wir Nöte mitmachen. Dann können wir lernen, auch sie anzunehmen. Damit, warum? Weil unser Glaube daran reifen soll. Schwierigkeiten und Probleme sind oft schwer verdaulich, aber sie sind oft ein Geschenk, das man auspacken muss, um zu sehen, was Gott mir daran auch zu sagen hat, woran ich daran wachsen kann, an Widerständen, an Widrigkeiten, wie gerade Probleme mich im Glauben weiterbringen sollen, weil sie mich im Vertrauen zu ihm vorwärts bringen. Eine Blume oder Kulturpflanze wird im Gewächshaus oft vorgezogen, aber sie muss ins Freiland pikiert werden, muss der rauen Witterung ausgesetzt werden und sich im wirklichen Leben entfalten. So ist das auch mit unserem Leben. Gut, dass wir dann in den Stürmen des Alltags in einer dankbaren Verbindung zu Gott stehen. Das geschieht nicht hier, das geschieht da, wo wir im Alltag leben. Geh zu seinen Toren ein mit Danken, in die Stadt Gottes, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Wenn die Israeliten und all die kommen, die Tempelvorhöfe betreten, dann sind sie in der Gemeinschaft auch mit anderen zusammen, die auf demselben Weg sind. Um Gott Freude zu machen. Über den Gaben Gottes, wofür wir ihm danken, kommt nun Gott, der Geber, selber in den Fokus, wenn es ums Loben geht. Ein Kind loben. Ich hoffe, das habt ihr alle mit euren Kindern gemacht, tut es auch heute noch. Auch wenn es auch klein ist, wenn es ein Bild gemalt hat, wenn es eine Aufgabe gut erfüllt hat, wenn es was gelungen ist, dann kommt es oft ganz stolz zu uns, das weiß ich auch noch, und zeigt uns das, freut sich darüber. Und dann dürfen wir sagen, das hast du gut gemacht. Prima, klasse, das ist ein Lob für das, was das Kind gut gemacht hat. Ich danke meinem Kind nicht für etwas, was es für mich getan hat, sondern wenn ich danke, wenn ich es lobe, reagiere ich auf das Kind selbst. Das ist der Unterschied. Dann lobe ich es und sage, wie gut hast du das gemacht. Wenn wir Gott loben, heißt es auch ihm sagen, wie schön hast du das gemacht, Gott. In der Schöpfung. Gerade jetzt, wenn in absehbarer Zeit auch in die Kälte vorbeigeht, wieder der Frühling kommt und wir wieder staunen dürfen über das Erwachen der Schöpfung der Natur. Es gibt uns so viel Grund, Gott zu sagen, wie schön hast du das gemacht. Die Schönheit der ersten Frühlingsblumen, ihre Farben, der Bäume, die anfangen zu grünen, wie alles wieder lebendig wird, das Leben neu erblüht, dann gibt es so viel Grund, Gott dafür zu danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, wie sind deine Werke so viel? Du hast sie alle weise geordnet, die Erde ist voll deiner Güter. So lobt der Psalmbeter des Psalms 104 diesen Schöpfergott. Wunderbar, fantastisch, Herr, wie du das gemacht hast. Ich preise dich für deine Weisheit, wie du alles angelegt hast, für die Liebe, mit der du alle versorgst. Mehr noch als beim Danken tritt Gott in den Mittelpunkt unseres Interesses. Von ihm her als seine Person, von dem, wer er ist, entspringt das Gebet, das wir Loben nennen. Nun leuchtet das verstandesmäßig gut ein, aber in der Wirklichkeit. Es gab früher mal eine Aktion vor vielen Jahren. Hast du heute schon dein Kind gelobt? Finde ich immer noch so aktuell wie eh und je. Aber wann tut man das? Wenn man offene Augen hat, wenn man das Kind wirklich wahrnimmt. Wenn man eine Beziehung zu dem Kind sucht, dann entdeckt man das. Dann sieht man, wofür das Kind gelobt werden darf, gelobt werden kann. Manchmal müssen wir unsere Kinder nicht nur dabei überraschen, wenn sie was Böses tun. Lass uns unsere Kinder überraschen, wenn sie was Gutes tun. Durch bewusste Wahrnehmung entsteht Loben, weil wir so achtlos an den Schönheiten die uns umgeben, vorbeigehen, weil wir nicht das wahrnehmen, kommen wir nicht zum Loben. Und das geschieht deshalb, weil wir noch nicht so in dieser persönlichen Beziehung zu dem leben, in dem dieses Lob lebendig wird. Wenn mir mein Kind wichtig ist, werde ich mich für es interessieren, weil meinem Kind mein Herz gehört. Loben ist eine Angelegenheit des Herzens. Loben ist eine Sprache der Liebe. Darum hängt Loben und Lieben so eng miteinander zusammen. Nur wenn wir Gott von Herzen lieb haben, werden wir die Seiten an ihm finden und wahrnehmen, entdecken, für die wir ihn loben und preisen können. Dann wird es mir zum Herzensanliegen, ihm das auch zu sagen, ihm damit Freude zu machen. Gott möchte es offenbar von uns hören. Er freut sich über die Aufmerksamkeit seiner Kinder. So lobt Paulus seinen Gott im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 mit den Worten: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Und dann zählt er auf in diesem Kapitel atemlos, ohne Punkt und Komma, was alles die Gründe sind, für die er seinem Gott dankt. Im Mittelpunkt, dass wir seine Kinder sind, dass wir seine Erben sind, dass wir vor ihm leben dürfen, dass wir eine Zukunft haben bei ihm. Und vom Loben her kommen wir unmerklich auch hinein in die Anbetung, so wie der Psalm auch so mit Anbetung endet. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Treue für und für. So werden wir hineingeführt in seine Gegenwart. Manchmal vom Danken über das Loben hinein in die Anbetung. Auch wenn es jetzt nicht in dieser Reihenfolge sein muss, überhaupt, ich möchte jetzt auch nicht, dass wir anfangen, ist es jetzt Danken, ist es Loben, was ist das? Dass wir da unbekümmert bleiben. Ich wollte nur mal aufzeigen, wie vielfältig es ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ihm Freude zu machen, durch unser Danken, unser Loben, unsere Anbetung. Darum geht es mir, nicht um die Reihenfolge. Aber dass wir so hineingeführt werden in seine Gegenwart, um ergriffen vor ihm zu staunen und zu schweigen. Mit dem Liederdichter sagen, wie die zarten Blumen will ich sich entfalten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich, Herr, wirken lassen. Damit wir heute schon hineinkommen in das, was am Ende sein wird. Es werden, so schließt der Psalm 22, der Psalm, in dem prophetisch vorgeschattet wird, dass Jesus sich zum Opfer geben wird für uns alle, um alle Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Gott erlaubt es uns, dass wir vor seinem Angesicht mit Jubel erscheinen. Gott möchte, dass unser Leben zu einem Dankopfer wird, wenn wir ihm danken, loben und ihn anbeten. Und wir dürfen lernen, Gott in der Vielfalt des Lobens und Dankens und Anbetens zu dienen. Gott segne uns, dieses Wort an uns, dass es uns begleitet und dass es uns auch jetzt hineinnimmt in den Lobpreis, der vorbereitet ist. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Das lasst uns miteinander von ganzem Herzen. Jetzt tun Gott Segen noch euch bei der Musik.